schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt: Dunkle Gedanken, heller Sinn. Dunkle Gedanken, heller Sinn. Es ist nämlich so, dass viele, viele, viele Menschen, auch Christen, das dringende Bedürfnis haben, in ihrem Leben was zu verändern. Die wollen Veränderung. Die gehen auf die Arbeit und machen den Dienst nach Vorschrift. Okay. Mit ihrer Familiensituation sind sie auch nicht zufrieden. Ihr Ehepartner ist so, wie er ist. Und die Kinder sind, wie sie sind. Und es ist einfach so eine Sache. Sie hätten gern Veränderung, sie wissen aber nicht, wie sie sie anstellen sollen. Sie haben schon gebetet, aber es tut sich nichts. Ja, ein bisschen was vielleicht, aber nicht richtig. Verstehst du? Nicht so richtig. Und sie vergessen darüber, dass sie ihr Denken ändern müssen. Deine Lebensqualität hat viel, viel mit deinem Denken zu tun, mit deinem Denken. Sag mal, Denken. Solange du dein Denken nicht bewusst und aktiv änderst, wird sich da nichts tun. Weiß ich aus dem Wort Gottes. Ich kann es euch vorlesen. Ich habe sie aufgeschlagen. Und ich lese mal die ersten beiden Verse aus dem Römerbrief Kapitel 12 vor. Da heißt: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was das bedeutet, wenn wir uns gleich anschauen. Aber zunächst mal zu dem Vers, zu dem ich eigentlich kommen möchte. Jetzt pass auf. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Gleichförmig ist das griechische Wort syn schematizomai. Da steckt das Wort Schema drin. Und Sünd kennen wir auch, das heißt gleich. Also leb nicht im gleichen Schema wie die Welt. Wenn du dieselben Gedanken tanken tust wie die Welt, dann wirst du dieselbe Lebensqualität haben wie die Welt. Ist dir das bewusst? Du musst andere Gedanken tanken als die der Welt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln. Bei dir steht vielleicht werdet verwandelt, aber eigentlich wörtlich übersetzt wäre richtig: lasst euch passiv verwandeln. Es geht ohne Anstrengung, das ist gut. Wer hat es gern ohne Anstrengung? Okay, gut. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes. Die Erneuerung des Sinnes, das Wort für Sinn, ist das Wort für Denken, ist das Wort für Gesinnung, für Wollen, für Trachten. Das ist das griechische Wort Nous, falls sich das interessiert, N-O-U-S. Damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Schau, du wirst Christ und dann hast du zunächst einmal keine Ahnung von dem, was Gottes Wille ist. Außer, er ist jetzt dein Herr und seine Erlösung ist dein Wille. Wunderbar, hey, super. Irgendwann lernst du dazu und dann erkennst du, was der gute Wille Gottes ist. Dann reifst du weiter, dann erkennst du, was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Und irgendwann dringst du durch und erkennst, was der vollkommene Wille Gottes ist. Das erkennt man nicht aus dem Stegreif heraus. Ich höre immer wieder Christen und die labern einen Quatsch, das hältst du im Kopf nicht aus. Die haben vielleicht den guten Willen erkannt und möglicherweise eventuell vielleicht ein wenig den wohlgefälligen, aber vom vollkommenen Willen Gottes kennen die nichts. Warum nicht? Sie haben ihren Sinn nicht erneuert. Sie haben nicht gelernt, umzudenken und die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Wenn du Veränderungen in deinem Leben haben willst, dann darfst du nicht nur Dienst nach Vorschrift machen, dann kannst du nicht jeden Morgen aufwachen und dir denken, oh Mann, ein neuer Tag in dieser Familie, sondern du musst dein Denken wirklich an die Kandare nehmen. Das Wort hier, ich lese es nochmal, werdet verwandelt, das Wort verwandelt ist das Wort Metamorphose. Okay? Eine Metamorphose findet statt, wenn eine Raupe die dir im Gartenhaus die Kohlpflanzen zusammenfrisst, wenn die sich irgendwann verpuppt und nach einer gewissen Zeit der Ruhe plötzlich als Schmetterling auftaucht und dich erfreut. Du hältst den Finger aus in die Luft und der Kohlweißling fängt an und flattert und landet bei dir auf dem Finger und du sagst, oh, schau, mit einer Raupe magst du sowas garantiert nicht. Stimmt's oder stimmt's? Dann denkst du, du das Ding weg, ja, mach's kaputt. Dann ziehst du den Schuh aus und fängst an zu hämmern. Oder irgendwie sowas. Aber beim Schmetterling ist das alles ganz anders. Der hat eine ganz andere Anmutung. Wenn du empfindest, du bist zurzeit noch im Raupenstadium, du kannst ins Schmetterlingsstadium, indem du dann abhebst, ja, und tatsächlich Sonnenstrahlen, Tanks und so weiter und nicht mehr da im Dreck rumkrabbeln musst. Du kannst es wirklich erleben. Du kannst es erleben. Du musst aber umdenken lernen. Ist natürlich leichter gesagt als getan, gell? Natürlich. Deswegen bist du jetzt hier und deswegen sprechen wir miteinander drüber. So eine Sinneserneuerung, das ist wie Sport. Ich will es mal ganz einfach machen. Im Sport tust du dich absichtlich anstrengen, absichtlich schwitzen. Ich war mit meiner Frau neulich, wie gesagt, in der Schweiz und wir sind da Berge hinaufgestiegen. Und wir haben geschwitzt. Stimmt's oder stimmt's? Oh Mann, wir haben geschwitzt beim Raufgehen und wir haben geschwitzt beim wieder runtergehen. Auch ein bisschen, weil wir zu warm angezogen waren. Aber es war anstrengend und es war absichtlich. Wir haben uns absichtlich dem Stress ausgesetzt. Und genauso musst du absichtlich gute Gedanken denken. Vor allem, wenn du von deiner Natur her etwas melancholisch bist. Wenn du sowieso eine Neigung zur Traurigkeit, zur Sentimentalität hast. Dann musst du dich auffangen. Dann musst du sagen, heute nicht. Und dann schiebst du deine Gedanken rüber und nordest sie ein auf Jesus. Und sagst, ja, der Chef, der kann ein Stinkstiefel sein. Aber größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Und der Herr, der wird mir Schlagfertigkeit geben. Er wird mir die richtigen Antworten geben. Herr, ich danke dir, dass du die richtigen Begegnungen jetzt schon anleierst, dass du hinter den Kulissen bereits an meinem Heil arbeiten tust, dass ich produktiv sein werde, der produktivste in der ganzen Firma in Jesu Namen. Und dass ich mit allen Leuten auskomme. Herr, du weißt, was für eine große Klappe ich manchmal habe, aber der große Schweiger steckt in mir. Herr, du lehrst mich, wann ich die Klappe halten soll und es ist gut, Herr. Schau, solche Gedanken musst du denken, absichtlich. Sag mal absichtlich.
Absichtlich.
Absichtlich, absichtlich. Dann wird es was mit der Transformation. Und ich sag dir mal, das ist ganz interessant. Wenn du irgendwann erkennst und dir denkst, ja, also eigentlich lebe ich ja nicht mit einem schlechten Gewissen. Eigentlich lebe ich mit dem Guten. Ich lebe auf der Höhe meiner Gotteserkenntnis. Ich gehe mit Gott. Das bedeutet doch dann eigentlich, dass die Segnungen des Bundes jetzt mir alle zur Verfügung stehen. Da ist nichts mehr zwischen mir und Gott. Das heißt, es ist auch nichts mehr zwischen mir und den Segnungen. Ja, genau. Und dann kannst du mutig erwarten, dass dir gute Dinge passieren. Dann passiert dir das auch. Das ist ganz eigenartig. Du stolperst in der Stadt herum und plötzlich erkennst du, ey, da ist ja was im Schaufenster, was ich schon immer haben wollte. Und es ist einen halben Preis runtergesetzt und ich habe mich überhaupt nicht drum bemüht. Dann gehst du in den Laden und sagst, stimmt das wirklich? Und die sagen, ja. Und dann sagst du, ja, her damit. Ja. Schau, solche Sachen passieren dir dann. Einfach deswegen, weil Gott dich segnet, weil sein Segen anfängt, dich zu überschatten, dich zu umstrahlen. Hast du mich gehört? Aber dazu musst du dieses Umdenken, dieses Christusdenken haben. Dazu musst du dich dazu entscheiden und durchringen. Du kannst nicht als Opfer durchs Leben laufen. Wenn du ein Opfer bist, ich sage dir mal eins, Opfer sind nicht anziehend. Die haben was an sich, meistens auch eine dauerhaft schlechte Laune, die meidet man dann. Und wenn du notorisch einsam bist, dann kann es sein, dass vielleicht du hier einen Fehler machst. Der Herr möchte nicht, dass du diesen Fehler machst, sondern er möchte, dass du auf deine Kosten kommst. Ich denke da gerade an Johannes Kapitel 5, an den Mann am Teich Bethesda. Ihr wisst schon, das war der Teich bei Jerusalem, in dem immer wieder ein Engel kam, das Wasser berührt hat. Und wenn dann das Wasser sich bewegt hat, dann haben sie die Kranken reingeworfen und wer als erstes drin war, der wurde geheilt. Und Jesus kommt zu einem dieser Leute und sagt, willst du geheilt werden? Und dann fängt er am Mann sein Opferdenken auszubreiten. Der sagt nicht, ja. Er weiß auch nicht, wer da vor ihm steht. Er sagt, ja, es ist so, ich bin gelähmt. Und immer, wenn das Wasser sich bewegt und Heilungskraft hat, kommt ein anderer und springt vor mir rein. Ich komme immer zu spät. Immer zu spät. Niemand hilft mir. Und überhaupt. Schaut, in den 38 Jahren, in denen der Mann dort lag, der lag schon ewig dort, hätte er mit seinen spitzen Ellbogen vorrobben können bis zum Wasser. Und wenn das Wasser dann sich bewegt hat, hätte er reinlangen können. Verstehst du? Er hätte schon was machen können. Aber es hat ihm offensichtlich besser gefallen, hier sich als Opfer zurückzuziehen und dann zu sagen, hilft alles nichts. Schau, solange du wirklich da sitzt und denkst, hilft alles nichts, wirst du nicht die Fülle Gottes erleben. Das ist nicht Glaube. Aber Glaube ist eine Voraussetzung dafür, den Segen Gottes zu erlangen und zu erfassen und zu haben. Umdenken. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag, denk um. Umdenken. Ganz, ganz wichtige Sache. Aber jetzt lasst mich vielleicht einfach der Vollständigkeit halber nochmal auf Vers 1 auch kurz eingehen. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir sollen unsere Leiber als ein Opfer darbringen. Klingt komisch. Was meint Paulus? Er hat natürlich das alte Opfer im Tempel im Sinn. Die haben damals Tiere genommen, haben sie geschlachtet und haben sie auf den Opferaltar gelegt. Und jetzt sollst du deinen eigenen Leib schlachten, quasi dein Fleisch, und auf den Opferaltar legen. Das sei dein vernünftiger Gottesdienst. Wisst ihr, was Paulus hiermit meint? Er meint Selbstdisziplin damit. Wenn du dein Fleisch opferst, dann sagst du ab und zu Nein zu deinem Fleisch. Dein Fleisch sagt, oh, jetzt ist Zeit für die fünfte Tasse Kaffee. Und dann noch für ein Törtchen und dann einen Schoggi und dann will ich auch noch Gummibären. Und so Zeug, weißt du, und so kannst du da von einem zum anderen gehen, den ganzen Tag über. Ab und zu musst du dann mal sagen, hey, Fleisch, nein. Ja, ich lege dich jetzt auf den Opferaltar und sag nein. Und dann haust du dir selber quasi auf die Finger und sagst, du lässt es jetzt. 12 halbe Bier sind genug, keine 13 mehr. Okay. Am nächsten Morgen wachst du dann auf und denkst dir, Mensch, eins von den 12 war schlecht, garantiert, ja. Das meint Paulus. Paulus spricht hier von Selbstdisziplin, von dem sich an die Kandare nehmen, sich zügeln. Du sagst, Pastor, wirklich? Ja, dein Leben, deine Lebensqualität wird steigen, wenn du lernst, dich zu zügeln. Hast du das gehört? Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Schau, es ist nicht so, dass du nur einmal lebst, du lebst ewig. Du kommst schon auf deine Kosten jetzt. Denk dran, was Jesus sagt. Er sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. In anderen Worten, wenn du da Nein sagst zu deinem Fleisch, zu deinen fleischlichen Begierden, zu deinen Bedürfnissen und nicht jedem Bedürfnis sofort nachrennst, dann hast du mehr Kontrolle über dein Leben und dann fühlst du dich besser. Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 11, ich habe gelernt, mich zu begnügen, worin ich bin. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Manchmal ist es wieder gut, manchmal ist es wieder schlecht. Ich habe mich gelernt, mit dem Wetter zufrieden zu sein. Verstehst du, was ich meine? Es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht ändern. Dann finde ich damit ab und mecker nicht rum. Jakobus sagt in Kapitel 4, Verse 2 und 3, er sagt, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Du bittest Gott nicht um ein gutes Auto, sondern du willst den roten Porsche. Du willst einen roten Porsche, den Glauben ist alles möglich, der versetzt Berge und er versetzt auch Porsche in deine Garage. Genau. Wozu willst du die Kiste? Um Eindruck zu schinden bei deinen Kollegen und bei den Mädels, richtig? Aber ist es wirklich der Sinn und Zweck deines Lebens? Du sagst, ja, bist du total falsch gewickelt. Okay. Sag zum Herrn, viel lieber Herr, gib mir ein gutes Auto, das Bestmögliche für mich. Fertig, Amen. Und dann sei zufrieden. Sich zu dem Niedrigen halten, sagt Jesus, ist viel besser. Schau, zu dienen ist besser. Nützlich zu sein, nicht bedient zu werden, sondern nützlich zu sein. Abends im Bett zu liegen und zu sagen, hey, ich habe dies, das und jenes heute erledigt, das kann ich abhaken, das ist wunderbar, das ist viel besser. Als zu denken, Mensch, der Kollege so und so, der hat mich wieder nicht gegrüßt, ja, oder nicht freundlich genug gegrüßt. Na, und der Chef, der hat heute gesagt, immerhin, er hat gesagt, na, du alter Schurke, ja, aber was ist das für ein Lob? So kannst du auch im Bett liegen und unzufrieden sein. Ist ein Quatsch, verstehst du? Sinneserneuerung durch Umdenken. Das machst du wie Sport, das ist Training wie Sport. Schau, wer zu dick ist, der muss auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten. Wer nicht fit genug ist, der muss ab und zu sich wieder in Bewegung versetzen. Und wer zu traurig ist, der muss bestimmte Gedanken meiden. In Sprüche 25, 20, da steht, einer, der bei Kälte das Oberkleid ablegt, wie Essig auf Nardron, so ist einer, wer traurig im Herzen Lieder spielt. Du bist schon traurig. Und dann spielt auch noch einer ein besonders trauriges Herzschmerzlied und dann fängst du erst recht an zu flennen und bist traurig. Man kann seine Gefühle verstärken. Und wenn du sowieso jetzt schon traurig bist, dann musst du da die Kurve kriegen und musst gegensteuern. Das machst du dadurch, dass du eine Übungseinheit im biblischen Denken einlegst. Du denkst absichtlich gute Gedanken. Okay, absichtlich. Du setzt dich wirklich ein ganzes hin und hast gute Gedanken. Sagst so, da gibt es gute Gedanken. Zum Beispiel, größer ist der in mir ist, als der in der Welt ist. Das bedeutet, größer ist der Heiler, der in mir ist, als meine Zipperleine, die mich plagen. Größer ist das Denkgenie in mir, als die Vergesslichkeit, die in meinem Kopf sich breit machen will. Nimm ich nicht an. Der Herr macht mich lebendig. Seid ihr noch da? Gott in der Fülle seiner Macht und seiner Kraft wohnt in mir. Derjenige, der das Universum geschaffen hat, dem hat es gefallen, durch den Christus in mir einzuziehen. Christus ist in mir. Ich habe eine Hoffnung auf die Herrlichkeit im Himmel, aber ich habe auch eine Hoffnung auf ein gutes Leben jetzt schon hier. Ja, Herr, ich danke dir, dass deine Engel ausgesandt sind zum Dienst um meinetwillen. Denn ich soll das Heil erben, heißt es im Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 14. Das sind die Gedanken, die du denkst. Und dann wirst du erleben, dir geht es da genauso wie mir, du wirst erleben, wie plötzlich gute Dinge dir passieren. Einfach so. Hier tut sich was Gutes, dort tut sich was Gutes. Plötzlich ist dein Ehepartner irgendwie anders, er ist irgendwie freundlicher. Deine Kinder sind irgendwie, respektieren dich mehr. Deine Kollegen, die respektieren dich auch mehr. Aber irgendwas ist passiert. Ja genau, du hast eine Ausstrahlung angenommen, die du vorher nicht hattest. Du kannst auch diese zynische Einstellung haben. Verstehst du? Es gibt diesen Zynismus, dieses, ich habe schon mal gepredigt, hat eh nichts gebracht. Ja, war in einer Heilungsversammlung, aber die Hände auflegen lassen. Nichts hat sich getan. Hey, 20 andere sind geheilt worden und du nicht. Und ja, alles Unsinn, ja, überhaupt. Zynismus ist nichts anderes als ein Ausdruck von Unglauben. Jetzt habe ich es gesagt. Zynismus ist nichts anderes als ein Ausdruck deiner Hilflosigkeit in diesen Dingen, deines Unglaubens. Und wenn du dann auch noch ins Nörgeln verfällst, das eine geht mit dem anderen Hand in Hand. Wenn du ein Zyniker bist, nörgelst du auch ständig. Alles. Und genau das wirst du auch erleben. Nichts besonders Gutes. Wir sind nochmal in den Sprüchen. Salomo wusste über diese Dinge Bescheid. Sprüche 27, Vers 15. Da heißt es, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine zänkische Frau gleichen sich. Und auch ein zänkischer Mann gleichen sich, weil Männer können genauso nölen, habe ich schon mitgekriegt. Manchmal bin ich mit Leuten zusammen, die ganze Zeit nichts anderes tun, als ablästern. Hinterher bist du dann ein wenig bedrückt und gehst wieder. Aber wie gesagt, manchmal muss man da durch. Paulus ist das auch passiert. Dir als Christen würde es immer wieder passieren. Du redest über Jesus und was dir Gutes passiert ist mit ihm und dass es gut ist, an ihn zu glauben und überhaupt mit ihm zu gehen. Jo. Und die sagen, was will uns dieser Schwätzer sagen? Das haben sie zu Paulus gesagt, als der auf dem Areopag stand, einem Platz in Athen, und dort gepredigt hat. Sie haben ihn als einen Schwätzer abgetan, weil er über die Auferstehung gepredigt hat. Wird dir auch passieren. Aber du willst nicht derjenige sein, der sowas sagt, verstehst du? Denn die sind nicht durchgedrungen zum Glauben. Wenn du, magst, schau, dann baust du eine Mauer auf zwischen dem anderen und dir. Wenn du beschließt in deinem Herzen, Chef ist blöd, Ehepartner auch blöd, Kinder auch blöd, schau, dann bist du innerlich einsam und erlebst Gottes Fülle nicht, so wie er das eigentlich für dich hat. Ich weiß, es ist grundlegend, aber es ist extrem wichtig. Denn viele wissen es einfach nicht. Es wird sich nichts tun, wenn du nicht beginnst, umzudenken. Job Paulus, der listet auch immer wieder seine Anfechtungen auf. Ob das jetzt im 2. Korintherbrief ist, Kapitel 11, oder im 2. Timotheus, Kapitel 3. Er sagt, was alles schlecht lief. Er sagt, wir waren in Gefahren am Land. Wir waren in Gefahr auf dem See. In Gefahren unter falschen Brüdern, unter Gefahren unter Heiden, unter meinem Volk, unter wilden Tieren und rauf und runter und links und rechts und hin und her. Aber, sagt er dann, aus dem Allen hat uns der Herr befreit. Der kriegt immer wieder die Kurve. Wenn er an die schlimmen Erlebnisse denkt, die er auf der Arbeit erlebt hat, ja, kriegt er trotzdem wieder die Kurve und sagt sich, hey, mal langsam, mal langsam, mal langsam. Ja, der Weg war schwer, aber das Ziel war es wert. Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Ja, das macht er. Und diese Haltung hatte auch Jesus. Jesus hat das Kreuz natürlich gesehen, er hat aufs Kreuz geblickt, aber er hat übers Kreuz hinaus geblickt auf den Thron. Schaut, das Kreuz war nur eine Wegstation, der Thron war dauerhaft. Kreuz und Tod hat nur 3 Tage und 3 Nächte gedauert. Seitdem sitzt er auf dem Thron. Dann hat sich gedacht, okay, gut, ich muss da jetzt durch, aber ich beiße die Zähne zusammen, ich packe das, Gott ist mit mir. Und er hat es gepackt und jetzt sitzt er auf dem Thron. Du packst es auch. Wenn Gott dir eine schwierige Aufgabe gibt, beiß die Zähne zusammen und sag, hey, ich packe das und du wirst es packen. Und er wird dich dafür belohnen, dass du ihm dann treu warst. Amen. Wenn du empfindest, du bist einsam und könntest mehr Leute um dich herum vertragen, dann frag dich, ob du nicht vielleicht doch irgendwie wie ein Tropfen des Dach bist, das nervt. Ob du nicht vielleicht doch zu viel nölst und nörgelst und dich beschwerst. Denk da mal drüber nach. Du hast die Möglichkeit, es zu ändern. Amen. Wir sind wieder in den Sprüchen. Kapitel 17, 22, da heißt es, ein fröhliches Herz bringt Besserung, ein zerschlagener Geist aber dörrt das Gebein aus. Also man lacht sich nicht krank, laut diesem Vers, sondern man lacht sich gesund. Es ist wichtig, dass du immer wieder in Humor hineinkommst. Paulus erwartet von den Korinthern zum Beispiel, ich lese euch das vielleicht noch vor, so viel Zeit ist noch, 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Paulus erwartet, dass wenn er in eine Gemeinde hineinkommt, dass er dort erbaut wird, dass er fröhlich gemacht wird. Und er ist selber bereit, fröhlich zu machen. Die Gemeinde als ein Ort, an dem du Fröhlichkeit tanken kannst. Da kommt es auf dich drauf an. Nicht nur auf den Pastor, nicht nur auf die Mitarbeiter, sondern auch auf dich. Amen. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 2 und 3. Wenn ich euch traurig mache, wer ist dann noch da, der mich fröhlich mache? Außerdem, der durch mich traurig gemacht wird. Eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich, wenn ich komme, von denen Traurigkeit habe, von denen ich Freude haben sollte. Ich sollte, wenn ich komme, von euch Freude haben. Ich sollte, wenn ich in die Gemeinde komme, Freude haben. Bist du bereit, an dieser Freude mitzuarbeiten? Oder stehst du hinterher beim Bistro dann, beim Kaffee trinken und lässt das ab über die Musik oder über den Pastor oder über die unfreundlichen Leute oder was auch immer? Deine Aufgabe ist, gute Vibrations zu verbreiten. Oh ja, genau. Das gehört dazu. Genau dieses. Schau, wenn du in diese heitere Gelassenheit, in dieses biblische Denken hineinkommst, na, diese geistlichen Klimmzüge machst, dann am Anfang kann es durchaus anstrengend sein, das gebe ich zu. Absichtlich gute Gedanken denken, wenn man doch so gern sich als Opfer fühlen möchte, wenn man doch so gern im Selbstmitleid baden möchte. Da allen Ernstes Siegesgedanken zu haben, das kann zunächst eine Herausforderung sein. Aber du packst es. Dreh dich mal nochmal zu deinem Nachbarn und sag, du packst es. Amen. Ich beschließe meinen Vortrag heute mit David. Im 1. Samuel, Kapitel 27, sehen wir David, der vom König Saul durch die Wälder und die Felder und die Berge und die Täler gejagt wird. Für Jahr. Um Jahr, um Jahr, um Jahr, um Jahr, um Jahr. Und irgendwann hängst du schon mal zum Hals raus. Wenn du ständig nur Schwierigkeiten hast, dein ehemaliger Chef dich verklagt und wieder verklagt und Anstrengungen unternimmt, dich zu vernichten, wieder und wieder und wieder, Polizei, Gericht, alle einschaltet, um dich zu vernichten, dann ist es ziemlich lästig, wenn es jahrelang geht. Amen. Und er denkt sich irgendwann, David, er sagt, ey, rutsch mir den Buckel runter. Ich gehe jetzt ins Ausland, auf Wiederschauen. Und er geht ins Philisterland und denkt, er hat dort Ruhe. Aber du hast nur im gelobten Land die Ruhe und nicht bei den Philistern, bei Goliath und seiner Familie. Amen. Oh Mann. Und was passiert? Wir lesen in Kapitel 30, was passiert. Er wohnt in einer Stadt namens Ziklag und er ist weg auf der Arbeit mit seinen Männern. Und als er wieder heimkommt, stellt er fest, dass die Amalekiter das Dorf ausgeraubt haben und Frau und Kind und Kegel alles geraubt haben und abgehauen sind. David und seine Leute kommen heim von der Arbeit und sehen, hey, das Haus ist abgebrannt. Frau und Kinder sind weg, alles ist weg. Banken sind geplündert, oh Schreck, oh Graus, was ist los? Seine Leute sind so sauer, sie beratschlagen, ob sie ihn nicht steinigen. Jetzt hat er nicht nur Probleme von der Saul, jetzt hat er Probleme von seinen eigenen Leuten, die eigentlich immer für ihn waren. Also er ist jetzt allein, verstehst du? Er hat niemanden mehr. Und alle flennen, bis sie nicht mehr weinen können. Und dann macht David was. Es heißt im Wort Gottes, und David stärkte sich im Herrn. Er hat hier geistliche Klimmzüge gemacht. Er hat hier tatsächlich Sinnesveränderung betrieben. Er hat seinen Sinn erneuert. Er hat umgedacht. Er hat sich gestärkt im Herrn. Wie hat er das wohl gemacht? Er hat sich zurückgezogen, sodass ihn die Steine seiner Freunde nicht treffen haben können. Er hat sich zurückgezogen und ist in sich gegangen. Er hat gesagt, oh Gott, vergib mir, dass ich das gelobte Land, die Gemeinschaft der Heiligen verlassen habe und ins Land der Ungläubigen umgezogen bin. Vergib mir das. Aber Herr, ich erinnere mich an den Propheten Samuel, als er zu mir kam vor so vielen Jahren und das Salbhorn über mir ausgegossen hat. Und der Geist Gottes kam auf mich. Und Herr, du hast mich nicht verlassen seitdem. Ich bin immer noch der Gesalbte des Herrn. Ich habe immer noch eine Zukunft. Du hast auch eine Zukunft. Wenn Jesus in dir ist, hast du eine Zukunft. So, er sagt also, hey, eines Tages, bei Gott, eines Tages werde ich der König Israels sein. Und das erbaut ihn schon mal. Und dann denkt er zurück an die Siege, an Goliath, an den Löwen, an den Bären, daran, wie oft er dem Saul ausgekommen ist und dass die Hand Gottes doch immer mit ihm war. Und zum Schluss, schau, fängt er wieder an, in Sieges- und Glaubensgedanken Fuß zu fassen. Und im nächsten Moment sagt er, bringt mir den Priester her. Da kommt Abiathar mit den Losen, mit den Würfeln im Gewand. Ja. Und dann fragt David Gott, soll ich dieser Streifschar nachreiten? Und Gott sagt, ja, werde ich sie besiegen? Ja, du wirst sie hundertprozentig besiegen, du wirst alles wieder zurückbekommen. Er hat wieder angefangen zu beten, er hat Führung von Gott bekommen und dann so ermutigt, schwingt er sich aufs Pferd und reitet hinaus und besiegt die Feinde und holt alle zurück. Er siegt wieder, aber er musste sich im Herrn stärken. Wenn David, der König Israels, es musste, wer denkst du dann, dass du bist, dass du das nicht musst? David wusste, er dürfte sich hier jetzt nicht dem Selbstmitleid hingeben, sonst ist er ein toter Mann. Da sorgen seine Freunde dafür. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Aber er hat gemacht, was ich euch empfehle. Er hat seinen Sinn erneuert und er ist wieder durchgedrungen zum Glauben. Und du kannst es auch, du kannst es auch. Und auf diese Art und Weise wird dein Leben verändert von selber. Und die Raupe wird zum Schmetterling und hebt ab. Okay, vielleicht hast du noch nicht abgehoben, möchtest aber gern. Dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Bete einfach mit mir, wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Gottes Segen.